HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk, der Beruf und Familie Podcast.
Hallo, mein Name ist Silke Güttler und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Beruf und Familie Podcasts HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk. Heute setzen wir uns mit Betriebs- und Dienstvereinbarungen auseinander und zwar unter dem Blickwinkel verantwortungsvollen Handelns von Arbeitgebern. Betriebsvereinbarungen bilden nämlich für so manche Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben eine verlässliche Grundlage. Warum es sich also lohnt, bei Vereinbarkeitsfragen Betriebsvereinbarungen mitzudenken, was sich gut vereinbaren lässt und wo es welche Fallstricke gibt, über all das wollen wir heute reden. Wir, das bedeutet, ich habe mir jemanden dazugeholt, denn letztendlich bin ich ja auch kein Pro, was Betriebsvereinbarungen angeht. Und das ist in diesem Fall mein Sparringspartner Philipp Barrow. Philipp ist wieder dabei und zwar haben wir nämlich vor 2 Jahren schon mal im Rahmen unseres Podcasts einen kleinen Rundgang durch das Arbeitsrecht gemacht. Philipp ist einer unserer AuditorInnen. Die Organisation bei der Gestaltung einer vereinbarkeitsfördernden Personalpolitik begleiten und war unter anderem viele Jahre selbst als Betriebsrat tätig. Also für mich der Pro und damit der beste Gesprächspartner, den ich finden konnte. Hallo Philipp.
Einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich auch sehr, dass ich hier dabei sein darf. Hallo Sissi.
Hallo, schön, dass du wieder an meiner Seite bist. Wir fangen mal so ganz basic an und zwar mit Definitionsfragen. Was ist denn überhaupt eine Betriebsvereinbarung und ja auch was ist eine Dienstvereinbarung? Den Begriff hört man ja auch ab und an.
Im Endeffekt kann man sagen, ist eine Betriebs- oder auch eine Dienstvereinbarung ein Vertrag oder auch eine dementsprechende Vereinbarung. Man soll ja eigentlich die Begriffe nicht in der Erklärung nutzen, aber es ist eine Vereinbarung, die auf Arbeitgeberseite und auch auf Arbeitnehmervertreterseite hin letztlich getroffen wird. Man ist sich also einig, ein Thema so weit zu regeln, dass es ins sogenannte kollektive Recht übergeht, sodass es also für die gesamte Arbeitnehmerschaft dementsprechend auch seine Gültigkeit entwickeln kann. Und es ist wie eine Art Vertrag. Man nimmt ein Thema auf, man versucht sich klarzumachen, in welcher Art und Weise kann ich hier als Arbeitgeber dementsprechend auch Zugeständnisse machen, weil über das gesetzliche Maß hinaus, wenn Dinge beispielsweise gesetzlich geregelt sind, kann ich ja immer noch mehr tun. Und wenn sowas dann auch nochmal in einer Vereinbarung geregelt ist, die wie ein Vertrag auch schriftlich niedergelegt und auch von beiden Seiten unterschrieben sein muss, das sind so ein paar Gültigkeitskriterien. Da haben wir dann am Ende des Tages tatsächlich eine belastbare, einklagbare Geschichte, die auch für die Arbeitnehmerschaft dann dementsprechend eine gewisse Rechtssicherheit sozusagen darstellt, für beide Seiten, muss man ganz klar sagen, eine Rechtssicherheit darstellt, weil die Dinge dann auch klar sind. Und diese Klarheit steht natürlich auch so ein bisschen dann immer dieser individuellen Regelung ein wenig im Wege, aber natürlich kann man das auch in solch einer Vereinbarung so regeln, dass man auch individuelle Lösungen on top durchaus zulässt. Also im Grunde genommen ist vieles möglich. Das ist die sogenannte Vertragsfreiheit, die uns in Deutschland ja als hohes Gut auch zugestanden wird und oder die uns zur Verfügung steht in dem Kontext. Und es gibt ein paar Einschränkungen, die man dabei berücksichtigen muss, dann, wenn gewerkschaftlich oder tariflich bereits Dinge geregelt sind oder wenn gesetzliche Regelungen dem entgegenstünden, dann kann ich das selber auf betrieblicher Ebene oder auf Dienstebene nicht mehr regeln, außer es gibt wiederum Öffnungsklauseln hierzu. Aber das sind viele Spielwiesen letztlich auch möglich, die einem da die kreative Mitbestimmung durchaus auch vor Augen führen, dass man da viele Gestaltungsmöglichkeiten hat, von Arbeitgeberseite aus, aber natürlich, und da spreche ich jetzt auch aus meiner eigenen Warte oder aus meiner eigenen Situation von früher, auch aus der Mitbestimmung als Betriebsrat, wo man hier proaktiv mitgestalten kann.
Mitgestalten, also es gibt mehrere Beteiligte. Wer ist das denn jetzt genau, die Beteiligten?
Es ist im Endeffekt der Betriebsrat, der ja über die Wahl ein Mandat erhält von der Belegschaft. Hier ähnlich wie in der Politik auch im Namen der Belegschaft Vereinbarungen auch zu treffen. Also Regelungen dort, wo Regelungen notwendig sind. Und dann auch den Arbeitgeber auffordern kann, hier klar auch mit ihm zu verhandeln. Es gibt sogenannte erzwingbare Betriebsvereinbarung oder erzwingbare Mitbestimmung, die findet sich vorrangig in Paragraph 87 Betriebsverfassungsgesetz wieder. Ich konzentriere mich jetzt mehr aufs Betriebsverfassungsgesetz als
Okay.
auf die Landespersonalvertretungsgesetze, weil die sind mir tatsächlich nur bedingt geläufig, weiß ich auch ein bisschen Bescheid, aber ich bleibe jetzt im Betriebsverfassungsgesetz. Und da ist ähnlich natürlich auch im öffentlichen Raum, wo dann der Dienstherr mit den jeweiligen Personalratsvertretern dementsprechende Vereinbarungen trifft. Und so ist es hier jetzt beispielsweise, dass dann der Arbeitgeber zum Beispiel aufgefordert werden kann im Bereich Homeoffice. Das ist jetzt eine sehr neue Regelung. Das ist jetzt erzwingbares Recht von Seiten des Betriebsrats, dass also der Arbeitgeber hier aufgefordert werden kann, hierzu eine Regelung zu treffen, sofern es keine gesetzliche oder tarifliche Regelung hierzu bereits gibt. Und dementsprechend kann ich damit auch die Personen oder auch die Personengruppen, die dann hier am Tisch sitzen, damit auch bestimmen, also mindestens Arbeitgebervertretung und Arbeitnehmervertretung haben hier dann an den Tisch zu kommen. Und sollte es dann auch noch die Belange zum Beispiel aus dem Bereich der Schwerbehindertenvertretung betreffen, ist es immer von Vorteil, die SBV, Schwerbehindertenvertretung, Klammer SBV, dementsprechend auch mit an Bord zu nehmen. Also da am Ende des Tages eigentlich, und das ist die eigentliche Geschichte, wenn wir uns in unserem Instrument beim Audit anschauen, wie wir unseren Auditierungsworkshop aufstellen, wo wir sagen, lasst uns doch alle betroffenen Kreise so weit abdecken, dass die anwesend sind, damit wir mit denen darüber sprechen können. Nichts anderes sollte eigentlich auch bei einer Betriebsvereinbarung passieren, weil wir sitzen ja nicht im Elfenbeinturm und entwickeln für irgendjemanden etwas, sondern es sollte natürlich auch nah an denen dran sein, die hierzu auch ein Bedürfnis oder einen Bedarf haben. Also so weit sind wir eigentlich gar nicht auseinander. Im Gegenteil. Und das macht die Sache, finde ich, auch immer so interessant, weil tatsächlich dieses proaktive Einfordern von Seiten des Betriebsrats, das hat noch an vielen Ecken sehr viel Luft nach oben. Das muss man, ohne da jetzt irgendwas vorwegnehmen zu wollen, aber das ist durchaus etwas, wo viele Betriebsräte, glaube ich, noch gar nicht so zu 100% auch wissen, was sie alles können oder dürfen. Einfach aufgrund ihrer weniger vorherrschenden Erfahrungswerte, während andere natürlich ganz andere Traditionen auch im Laufe ihrer Mitbestimmungszeiten entwickelt haben, gerade in Großbetrieben, wo man teilweise neben dem Vorstand nicht am Betriebsrat vorbeikommen kann, wenn man eine Entscheidung treffen will. Auch da sieht das Gesetz eigentlich ein paar andere Regelungen vor, aber grundsätzlich ist sowas natürlich auch immer gelebte Praxis. Und ich glaube, da ist die Palette sehr, sehr heterogen aufgestellt, was da auch noch an Potenzialen besteht.
Wie ist es denn überhaupt zu Betriebsvereinbarungen ge gekommen? Also welche Geschichte steckt dahinter?
Also die Geschichte an sich ist tatsächlich die, dass man sagen kann, ursprünglich, es war mal so, dass es vor vielen Jahrzehnten mal ein Betriebsrätegesetz gab, das klar regelte, wie denn vor Ort sozusagen die Mitbestimmung auf einem anderen Level damals. In den 20er, 30er Jahren fand das auf einem ganz anderen Level noch statt. Aber wer natürlich sehr mächtig war und dann auch in der Nachkriegszeit nochmal an Machtzuwachs letztlich erlebte, es waren die Gewerkschaften. Sodass also eher immer der Versuch gestaltet wurde, tarifvertraglich die Dinge zu regeln. Und dann kam in den 60er Jahren plötzlich die Modernisierung des Betriebsverfassungsgesetzes. Also man hat dieses alte Betriebsrätegesetz in ein Betriebsverfassungsgesetz umgebaut und hat mal versucht, diese doch sehr teilweise einseitigen oder auch sehr schwammigen Grenzen doch mal klar gerade zu ziehen und hat am Ende des Tages dann aber auch immer wieder so Einfalltore geschaffen, wodurch die Gewerkschaften immer noch ihren Einfluss geltend machen könnten, falls im Betrieb tatsächlich die Dinge anders laufen sollten. Da erkennt man beispielsweise Dinge, die bereits in einem Tarifvertrag, habe ich ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, auch Dinge, die in einem Tarifvertrag geregelt sind, kann ich als Betriebsrat nicht mehr aufnehmen. Außer die Tarifvertragsparteien haben sich darauf geeinigt, dass es eine sogenannte Öffnungsklausel gibt. Aber dazu müssen sich beide Parteien einig sein. Das heißt, die Gewerkschaft wie auch der Arbeitgebervertreter oder die Arbeitgebervertretung, der Arbeitgeberverband müssen sich einig sein, dass wir in diesem Nukleus, in dieser kleinsten Einheit vor Ort es zulassen, dass der Betrieb auf Ebene des Betriebsrats dann doch noch mal eine andere Lösung oder eine bessere Lösung wie die, die wir vielleicht letztlich entwickelt hatten, zulässt. Und da merkt man schon, das Ganze geht nämlich auch so weit, dass Dinge, die geregelt sind, sind ausgenommen, außer es gibt die Öffnungsklausel, und Dinge, die geregelt werden könnten, die also normalerweise von Tarifvertragsparteien geregelt werden, aber noch nicht geregelt sind, auch die sind davon ausgenommen, dass ich als Betriebsrat die grundsätzlich als Betriebsvereinbarung klären könnte. Also auch da merkt man wieder so einen tatsächlichen historischen Hintergrund. Man könnte es jetzt fortführen, und wenn man sich aus früheren Zeiten anguckt, wie Gewerkschaften eine Liste bei einer Betriebsratswahl etablieren könnten, zum Beispiel, merkt man auch, wie da noch so alte, vermeintliche alte Machthebel auch immer wieder gepaart mit der Angst, dieser Betrieb könnte in eine andere Richtung gehen, als wir das wollen. Und ich selber bin Gewerkschafter, also ich gehöre auch zu denen, die eigentlich über der Thematik stehen, und muss aber auch selbstkritisch sagen, selbst in der Gesetzgebung hat man ja am Ende des Tages gesagt, wir können, wenn wir im Arbeitsrecht uns bewegen, nicht immer für 80 Millionen Betroffene sprechen. Ist jetzt übertrieben, weil wir haben nur 44 Millionen lohnabhängig Beschäftigte oder Beschäftigte überhaupt. Da können wir nicht immer für alle sprechen. Deswegen hat man auch in Gesetzen ja immer so Möglichkeiten gelassen, dass wenn sich Tarifvertragsparteien vor Ort anderweitig entscheiden und sich einig sind, dann will der Gesetzgeber hier gar nicht vorschreiben, wie man es ursprünglich machen soll, sondern man lässt es zu, dass die Expertise vor Ort durch die Tarifvertragsparteien sich gegenseitig ja auch kontrollieren können und nur dann ein Vertrag zustande kommt, wenn sie sich einig sind. Und das macht das Tarifvertragsrecht auch so wertvoll. Und genau das kann man ja auch in nächster Instanz nochmal in die Hände der Betriebsräte überführen. Und da steckt viel Möglichkeiten, da stecken viele Möglichkeiten dahinter. Allein wenn man sich den Paragraph 80 anschaut im Betriebsverfassungsgesetz, wo es klar heißt, was sind die typischen Aufgaben vom Betriebsrat. Wenn man sich diese Liste an Themen durchliest, findet man so viele Vereinbarkeitsthemen, wo man es einfach sagen muss, da haben wir in der Mitbestimmung eigentlich ganz viele Einflussmöglichkeiten, wo wir gegenüber dem Arbeitgeber auch Themen anregen könnten, wo wir Ideen platzieren könnten, Impulse setzen. Nicht immer ist es erzwingbar, aber wir könnten uns Gehör verschaffen. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen, auch zu der Funktionalität des Audits, wir haben ja im Grunde genommen mit dem Audit bereits das Samenkorn gesetzt oder gesät. Also die Idee, dass diese Vereinbarkeit wertvoll sein kann, davon sind ja alle eigentlich schon überzeugt, sonst würden wir ja nicht in dem Betrieb darüber sprechen. Sonst würden wir ja nicht mit der Geschäftsleitung schon im Gespräch sein und möglicherweise auch am Ende des Tages dann den Vertrag unterschreiben, weil ich will ja nichts verkaufen, was irgendwie modrig oder sonst wie schmeckt, sondern ich will am Ende des Tages, dass man selber erkennen kann, das lohnt sich. Und das ist das Schöne, finde ich, an diesem Audit, was ich jetzt seit ein paar Jahren auch als Auditor einfach erleben darf, nämlich dieses Erleben der Möglichkeiten. Und wenn man dann eben diese Reauditierungsquote ja auch wieder sieht, die wir haben, das ist einfach ein klarer Punkt für dieses Programm, weil es die Menschen am Ende selbst davon überzeugt, es macht Sinn. So, und es verändert sich was, und zwar, wenn wir selber auch dafür was tun. Nicht, weil wir irgendwie als Beruf und Familie oder auch als AuditorInnen dementsprechend hier versuchen, was zu verkaufen. Im Gegenteil, es ist am Ende des Tages, das überzeugendste Argument ist die Organisation an sich. Und das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Und da kann der Betriebsrat ja auch als Impulsgeber mit aktiv sein, weil im Bereich der Gleichstellung, oder auch wenn es ganz explizit auch um die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit geht, wenn es darum um Fördermöglichkeiten geht, wenn es um die Frage geht, wie denn schwerbehinderte Menschen besser eingegliedert werden können, ältere Menschen beschäftigt werden können. Ich zitiere gerade komplett nur aus diesen Paragraphen. Und das sind Themen, mit denen wir uns an vielen Ecken ja auch auseinandersetzen. Oder wenn es um den Arbeitsort geht oder die
Absolut.
Arbeitszeit, das sind eigentlich klare Themen auch, die beim Betriebsrat liegen. Und wie gesagt, ich glaube, da steckt noch viel Kreativität drin. Und ich sehe ja auch, ich habe ja die ein oder andere Möglichkeit auch mal mit der Fachliteratur mich auseinanderzusetzen. Und gerade in den Magazinen, in den Zeitschriften zum Thema Arbeitsrecht oder auch zum Thema Mitbestimmung, merkt man, wie in den letzten 3, 4, 5, 6 Jahren doch das Thema Vereinbarkeit, gerade in Richtung Pflege zum Beispiel auch, durchaus häufiger seine Präsenz wiederfindet, weil man merkt, ich glaube, hier ist noch unheimlich viel Aufklärungsbedarf. Es reicht nicht, dass wir ein oder Familienpflegezeitgesetz haben oder ein Pflegezeitgesetz, sondern es muss mehr passieren. Wir können mehr machen. Wir sind ja nicht gezwungen, nur das gesetzliche Minimum umzusetzen. Wir können mehr tun. Dazu sind wir immer eigentlich in der Lage. Die Frage ist nur, ob wir es wollen. Damit setzen wir natürlich aber auch noch mal ein klares Zeichen.
Was sind denn, du hast gerade schon ja einige gelistet an Aspekten, die ja vereinbarkeitsrelevant sind und eben auch über Betriebsvereinbarung mit geregelt werden können. Was sind denn so gerade so die Top of the Pops-Themen, sagen wir mal, die auch ja die Vereinbarkeit betreffen? Also ist es so mobiles Arbeiten? Also was nimmst du wahr? Wo wird gerade sehr stark geschaut, Betriebsvereinbarung mit Bezug auf Vereinbarkeit? Das müssen wir jetzt echt auf die Reihe kriegen.
Ganz klares Thema, weil es jetzt auch relativ neu ist. Also vor 2 Jahren wurde es durch eine Gesetzesveränderung, Modernisierungsgesetz hieß es, glaube ich. Das hat dann sozusagen einzelne Paragraphen aus dem Betriebsverfassungsgesetz nochmal verändert. Und da war zum Beispiel eine ganz wesentliche Geschichte, dass nämlich im 87er, das ist Paragraph 87, ist so die sogenannte erzwingbare Mitbestimmung. Das sind Punkte, wenn da der Betriebsrat auf den Arbeitgeber zugeht und sagt, lass uns hier etwas tun, dann kann der Arbeitgeber sich nicht mehr aus der Verantwortung nehmen. Und am Ende muss entweder eine Betriebsvereinbarung rauskommen oder man trifft sich vor der Einigungsstelle. Und die Einigungsstelle ist sozusagen die Schlichtungsstelle auf betrieblicher Ebene, die relativ teuer ist, weswegen man versucht, das eigentlich nicht über die Einigungsstelle zu lösen. Das ist immer auch über die Kosten tatsächlich so eine Drucksituation, weil es auch Betriebe gibt, größere Betriebe, die haben eine permanente, eine dauerhafte Einigungsstelle, damit einfach diese Dinge klar auch dort geregelt werden können. Da hat man die Kostenfrage schon längst gelöst. Aber tatsächlich ist hier eine klare Veränderung erkennbar. Zum Beispiel der Punkt Nummer 14 im Paragraph 87, der die Ausgestaltung von mobiler Arbeit, die mittels Informations- und Kommunikationstechnik erbracht wird, letztlich als neue Ergänzung darin wiederfindet. Hier wurde jetzt klar geregelt vom Gesetzgeber, das Thema Homeoffice oder mobiles Arbeiten ist ein erzwingbares Mitbestimmungsthema, sodass also hier nicht mehr alleinig vom Arbeitgeber, sofern ein Betriebsrat oder ein Personalrat existiert, alleinig entschieden werden kann, sondern dass eigentlich hier am Ende des Tages auch über die Mitbestimmung dementsprechend Regelungen gefunden werden müssen. Und so haben wir auch andere Themen, wie zum Beispiel das Thema Zeit, Ort, also Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeiten oder Grundsätze für Urlaubsfindung. Aber natürlich auch, wenn es darum geht, irgendwelche technischen Überwachungsmöglichkeiten einzuführen. Das sind so typische Themen aus dem 87er, wo man sagen kann, aber die Schwerpunkte liegen tatsächlich aktuell gerade im Bereich Homeoffice, gerade dort, wo Homeoffice möglich ist. Und man muss ja eins klar sagen, es ist mehr möglich, als man sich manchmal denkt. Klar, ein Koch kann jetzt nicht zu Hause kochen und bringt dann in seinen Schüsselchen sein Zeug mit in die Kantine oder mit in die Küche, in die Großküche. Da wird es dann schon immer schwierig. Oder ein Kfz-Mechaniker nimmt ein Auto mit nach Hause und repariert es. Das ist, glaube ich, klar. Aber alles, was dokumentationstechnisch im Hintergrund läuft oder Möglichkeiten wie Planung, die man machen kann, also raus aus den möglichen Hilfsarbeitertätigkeiten ab dann, wenn Verwaltungsaufwand besteht, schon da kann man ja schauen, sind es 10%, sind es 20% der wöchentlichen Arbeitszeit. Bei 20% sage ich jetzt mal, ah, das ist grob gesprochen ein Arbeitstag. So, und schon könnte man sich überlegen, nehmen wir 2 halbe Tage, wo jemand von mittags zu Hause arbeiten kann oder von morgens zu Hause arbeiten kann, wenn er denn dann auch die technischen Möglichkeiten hat. Und so erlebe ich tatsächlich auch gerade im Bereich des Handwerks oder auch im Bereich der technischen Firmen, also Firmen mit Produktionsstätten und so weiter, dass dort ab einem gewissen Level durchaus, ab einer gewissen, ja, sage ich mal, Qualifikation der jeweiligen Arbeitsstellen durchaus denkbare Möglichkeiten für Homeoffice möglich sind. Man muss es nur vielleicht auch mal wollen. So wie mancher Handwerksbetrieb hier aus meiner Karlsruher Ecke zurzeit die 4-Tage-Woche erprobt und eigentlich die meisten darüber noch lächeln und schmunzeln und sagen, brauchen wir nicht. Aber die Betriebe, die es machen, die haben damit richtig, richtig tolle Erfahrungen bisher gesammelt und merken auch den internen Widerstand zum Teil. Und wir reden hier nicht von Betrieben mit 20, 30, 40 Leuten, sondern gerade jüngst ein Beispiel, Dachdeckerbetrieb mit 6 Mitarbeitern haben eine 4-Tage-Woche eingeführt. Und der Betrieb läuft und zwar besser denn je. Die sind zufrieden und haben jetzt nur noch das Thema, wie kriegen sie das sozusagen auf die Straße gebracht, damit man es mitbekommt, weil sie schon die ersten Anfragen von Menschen haben, die das mitbekommen haben und sich einfach mal initiativ bewerben, obwohl sie gar keinen Bedarf haben. Und das sind so Dinge, wo ich denke, da kann auch dieses Miteinander, weil Betriebsrat und Arbeitgeber muss ja nicht immer auch gegeneinander bedeuten, sondern kann ja auch ein Miteinander in sich tragen. Und dieses Miteinander kann dann auch Auswirkungen nach draußen haben im positiven Sinne. Thema Employer Branding,
Absolut,
Arbeitgebermarke
ja.
etc. Da hat man ja so viele Möglichkeiten, da auch sich wieder positiv darzustellen. Es ist am Ende des Tages immer eine Frage, mit welchem Grundverständnis begegnen sich hier auch die Mitbestimmungsparteien. Und das ist, glaube ich, immer, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel zu einer erfolgreichen Mitbestimmung, weil ich, wenn ich am Ende des Tages mir auch klar mache, mir sitzt jemand gegenüber, mit dem muss ich reden, dann ist vielleicht auch mein Anspruch, wenn ich mit ihm reden muss, dann lasse ich ihm doch vielleicht auch die Möglichkeit, dass er sich darin schulen kann, dass er die Möglichkeit hat, da zu verstehen, worum es geht, weil oftmals ja Betriebsräte so ein bisschen, ja, sie kommen sehr, sehr, sehr unverbraucht an manche Themen heran, wo sie vielleicht selbst gar nicht die Fachexperten sind, aber plötzlich darüber mitbestimmen
Oh
sollen.
ja.
Die Erwartungshaltung lautet, entscheide mal. Aber wenn ich nicht weiß, wie ich entscheiden soll. In meinem alten Betrieb hatten wir einen Kollegen, der hatte fast die meisten Stimmen, der saß an der Pforte. So, ursprünglich. Das war sein Arbeitsplatz. Und der saß am Ende in der Datenschutzkommission, weil er sich über IT. Erstens hat er sich dafür interessiert und zweitens ist er auf verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen gegangen. Und am Ende war er Teil, Vorsitzender von der Datenschutzkommission und hat sich hier dementsprechend auch einen Namen gemacht, wo man sagen muss, man kann das durchaus auch weiterentwickeln. Aber man darf, glaube ich, auch da nicht immer sofort diese eierlegende Wollmilchsau erwarten, weil bei Betriebsräten, sie sind halt in einem Wahlamt angekommen und manchmal, wenn man da auch neu drin ist, vielleicht auch noch nicht so ganz diesen Überblick, den man hat, der einem fehlt einfach, was man da alles schon machen kann und was nicht.
Ja, ist auch Erfahrung, ne? Am Ende des Tages, die
Absolut.
da eine Rolle spielt. Ja, genau.
Absolut.
Genau. An welche Themen Was du jetzt so beobachtest, an welche Themen traut man sich ran und wo macht man eher einen Bogen drum, vielleicht auch, was Betriebsvereinbarung angeht?
Ist ein schwieriges Thema, weil es ist natürlich abhängig vom Betriebsrat, von der Kultur, es ist abhängig von der Branche. Da jetzt einzelne Themen rauszunehmen, würde ich tatsächlich als schwierig erachten. Was ich sagen kann, wo sich viele Betriebe schwer tun, was man aber auch in der Öffentlichkeit ja aktuell erlebt, ist bei einer klaren Positionierung zum Beispiel, was ja auch das Betriebsverfassungsgesetz vorsieht im Bereich Rassismus. So, da tun sich Betriebsräte oder auch Betriebe selbst, glaube ich, momentan unheimlich schwer, aus vielfältigen Gründen, die ich jetzt auch selbst nicht näher weiter beleuchten möchte. Aber das ist eigentlich auch eine Aufgabe des Betriebsrats, hier für den Betriebsfrieden sozusagen auch ein Auge drauf zu haben und hier darauf hinzuwirken, dass diese Dinge durchaus, wenn da was passiert, auch geahndet wird. Aber wie gesagt, auch beim Thema Gleichstellung, glaube ich, ist noch viel Luft nach oben, gerade in den privaten Betrieben. Im öffentlichen Raum haben wir ja die Gleichstellungsbeauftragten, die wirklich ja auch einen wichtigen und vor allen Dingen auch guten Job machen und ähnlich wie Betriebsräte oder auch Personalräte ja erstmal in dieses Thema auch hineinwachsen müssen. Aber wenn sie dann diese Bandbreite dementsprechend auch sehen an Möglichkeiten, aber auch an Einschränkungen, die sie haben, weil zaubern können wir alle nicht. Aber dann, glaube ich, ist es ein guter Mechanismus. Im Bereich der privaten Betriebe ist es tatsächlich eher so dieses, ja, wir setzen auf Freiwilligkeit und dann schauen wir mal, was passiert. Und ich glaube, dass für Betriebsräte, jetzt mal wieder aus der Warte gesprochen, tatsächlich noch viel Potenzial besteht, sich mit dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie konkreter auseinanderzusetzen, hier auch nochmal genauer drauf zu gucken, welche Möglichkeiten ihrerseits bestehen, da auch Dinge einzufordern, unabhängig des Audits, aber gleichzeitig auch, wenn ein Betrieb im Audit ist, und das erlebe ich auch in der positiven Art, dann erlebe ich den Betriebsrat auch meist sehr aktiv in der Geschichte. Dass also die Themen, ich will nicht sagen mit einer Selbstverständlichkeit, aber mit einer Klarheit wahrgenommen werden, das ist auch unser Job. Da kommen ja die Leute auch zu uns. Und da, glaube ich, hat man am Ende des Tages, und da sind wir wieder am Ende, auch bei der Frage der Rollenzuschreibung und Erwartungen, die wir damit verbinden. Ist der Betriebsrat notwendiges Übel, gehe ich natürlich ganz anders auch mit seinen Impulsen um, wie wenn ich sage, der Betriebsrat ist für mich ein Sparringspartner oder sogar ein Co-Unternehmer, um es jetzt mal überspitzt zu formulieren, der mir auf Augenhöhe begegnet. Weil gemäß der Möglichkeiten haben Betriebsräte an vielen Stellen hier die Chance, dem Arbeitgeber auch zu sagen, erklär's mir. Erklär, was du tust, mach es transparent und zeig mir auf, dass du dem Gleichbehandlungsgrundsatz, dem du unterliegst als Arbeitgeber, dass du dem gerecht wirst. Und das ist so, finde ich, eine ganz wichtige Grundaussage eigentlich. Und da können wir über Betriebsvereinbarungen Regelungen treffen. Wir können aber auch einfach im typischen betrieblichen Alltag sehen, dass es auch funktioniert. Wir müssen nicht alles totregeln, um Gottes Willen. Gegenteil. Es lebt vielleicht auch einfach davon, dass wir so eine Art Prozesslogik, und das ist ja jetzt wieder Stichwort Audit, wir entwickeln eine Prozesslogik und lassen dann wiederum den Einzelnen mitentscheiden. Das sind, glaube ich, ganz gute Ansätze, wo auch Betriebsräte sich vielleicht mal ein bisschen loslösen können von diesem Grundsatz, wir müssen alles totregeln. Am besten alles irgendwie in Stein meißeln und danach nie wieder anfassen. Das ist natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss, im Gegenteil.
Erlebst du das denn auch, oder ist es so, dass Arbeitgeber Druck ausüben und sagen, so, wir brauchen jetzt eine Regelung für was, also quasi, dass Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung erzwingen wollen?
Also ich habe es ja wohl schon an der einen oder anderen Stelle erlebt, dass Arbeitgeber klar sagen, lasst es uns regeln, weil dann haben wir endlich diesen Wildwuchs auch so ein Stück weit eingedämmt. Es gibt einige Beispiele aus der Historie mit Betriebe, die lange Zeit keine klar geregelte Mitbestimmung hatten, keine Mitbestimmungsorgane, die existierten. Also da war auch gewerkschaftsseitig wenig Einfluss auf die Betriebe, weil es den Betrieben gut ging. Und als dann die erste Schieflage, der erste Moment mit einem Sparprogramm oder anderen Themen kam, wo man sagte, und jetzt müssen wir eigentlich jeden einzelnen Arbeitsvertrag in die Hand nehmen, dann hat man plötzlich erkannt, jetzt ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir einen Betriebsrat hätten, weil kollektiv könnten wir hier eine Einigung treffen, die plötzlich alle betrifft, ohne dass wir jeden Einzelnen an den Verhandlungstisch holen müssen.
Richtig.
Und am Ende des Tages ist es ja so, ich habe es ja eingangs schon gesagt, der Betriebsrat ist ein Mandatsträger durch die Wahl letztlich ja auch für eine gewisse Zeit gewählt, wo er dann in dieser Zeit für die Belegschaft sprechen darf, ohne sich regelmäßig dann auch nochmal das Go abholen zu müssen. Man kann es abholen. Man kann über eine Betriebsversammlung, über Mitarbeiterbefragung oder sonstiges sich natürlich auch Zwischenfeedback holen, aber auch da sind Betriebsräte durchaus sehr ambivalent in diesen Geschichten, weil nicht immer will ich mir mein Feedback für das abholen, was ich getan oder auch gelassen habe.
Ja, okay. Ja.
Ja, und genau da steckt aber dann halt auch wieder dieses Prinzip, sobald eine Vereinbarung besteht, die gilt dann tatsächlich auch für alle, ohne dass es weitere Abstimmungen oder sonst was bedarf. Wenn wir einen Tarifvertrag zum Beispiel nehmen, der muss erstmal quasi ratifiziert werden von den Mitgliedern. Wenn also ein Tarifvertragsergebnis vorliegt, dann wird darüber auch eine Abstimmung gemacht innerhalb der Belegschaft, nehmt ihr diesen Vertrag an oder nicht? Und erst dann kann der sozusagen gegengezeichnet werden. Das sind so Dinge, die haben wir bei einer Betriebsvereinbarung nicht, weil da klar geregelt ist, als Betriebsrat habe ich dann als Vorsitzender, ganz wichtig, der Vorsitzende hat das Recht, das Thema dann auch sozusagen final durch seine Unterschrift festzumachen.
Okay. Und wie ist es jetzt, wenn ich als Arbeitnehmender, ja, mir das irgendwie nicht passt, diese Betriebsvereinbarung, kann ich das auch für mich selbst ablehnen? Also als Individuum, als einzelne Mitarbeitende?
Also grundsätzlich ist nichts nicht möglich. Das muss man mal einfach so sagen, weil im Arbeitsrecht haben wir ja beispielsweise Menschen, die sagen, sie wollen so viel Geld verdienen, dass sie bereit sind, auf gewisse Prinzipien, Grundrechte vielleicht zu verzichten. Die Frage ist, ob es am Ende vor Gericht auch standhält. Natürlich kann ich zum Arbeitgeber hingehen und sagen, hey, ich hätte gerne einen eigenen Vertrag, der die und die Betriebsvereinbarung ausnimmt. Die Frage ist, aus welchem Grund sollte ich das tun?
Ja, okay.
Also das ist mal die erste Frage. Warum sollte ich eine Besserstellung für mich in Abrede stellen? Vielleicht, weil ich sage, dadurch habe ich Zugang zu anderen Möglichkeiten. Stichwort Prokura, ich bin dementsprechend als leitender Angestellter oder sonst wie, aber dadurch bin ich sowieso schon an bestimmten Ecken ausgenommen. Weil der Betriebsrat für leitende Angestellte zum Beispiel gar keine Betriebsvereinbarung treffen kann. So, also es kommt immer darauf an, für welchen Personenkreis.
Ja.
Ich kann ja sehr einschränken. Ich kann ja sagen, wir machen eine Betriebsvereinbarung, die gilt für Azubis, dann gilt die für die Arbeitnehmerschaft nicht. So, aber da sind wir wieder in dieser Kollektivität. Also wir müssen Gruppen bilden. Wir können nicht einen Einzelnen nehmen und sagen, so, jetzt machen wir eine Betriebsvereinbarung, die gilt für alle, aber ausgenommen Philipp Johann Bahr. Das
Ja,
funktioniert
klar.
nicht. So, und deswegen ist es an sich schon eine Sache, die auch auf dem Papier faktisch passiert, dass wir bestimmte Gruppen ausschließen oder spezielle Gruppen auch nur mit einbeziehen. Oder dass Verträge teilweise so individuell gestaltet sind, also ein Vorstandsvorsitzender wird sich auch nicht an eine Betriebsvereinbarung in dem Sinne halten, dass er sagt, hey, aber ich habe irgendwie flexible Arbeitszeiten oder sonst was. Der nimmt sich diese Zeit, wie es in seinem individuellen Arbeitsvertrag vorsieht. Und das ist etwas, das ist tatsächlich ja immer möglich, diese Geschichten individuell zu gestalten. Ob das am Ende dann noch wirklich ein Arbeitnehmer freundlicher oder auch im Sinne des Grundsatzes eines Arbeitsvertrages, ob das dann wirklich noch so ein Arbeitsvertrag ist, das müssten dann Juristen entscheiden.
Ja.
Ob das dann wirklich noch auch eine quasi aus der Rolle des Arbeitnehmers sozusagen eine klare Positionierung darstellt, wodurch auch klar ist, wer ist Arbeitgeber, wer ist Arbeitnehmer und so weiter. Grundsätze des Arbeitsverhältnisses, die würde ich in dem Falle dann tatsächlich stark anzweifeln, je individueller so ein Vertrag ist, weil wir da am Ende sehr schnell auch in so einer Art Dienstvertrag sind und nicht mehr in einem klassischen Arbeitsverhältnis oder Arbeitsvertrag. Wobei Arbeitsvertrag ist auch ein Dienstvertrag, aber nicht jeder Dienstvertrag ist ein Arbeitsvertrag, aber das würde jetzt den Podcast sprengen, wenn wir das auch nochmal eröffnen. Also im Grundsatz ist es möglich. Die Frage ist nur, wer wäre tatsächlich bereit auf mehr oder auf Regelungen, die ihm möglich, aber unter Umständen, wenn sie ihm zum Nachteil gereichen. Aber das ist die Frage.
Wann ist
Gibt es
das der
eine,
Fall, ne?
ja.
Ja, genau. Ne? Was sind denn bei, wenn man Betriebsvereinbarungen aufsetzen möchte oder sieht, das tut, was sind da so die größten Herausforderungen und letztendlich dann auch in der Umsetzung? Ne? Das eine ist ja so, ja, wir wollen das theoretisch und wie kriege ich es dann auch wirklich ins Feld?
Also tatsächlich ist immer ein großes Thema, wie sieht die gesetzliche Regelung aus? Gibt es etwas, was gesetzlich schon klar geregelt ist und inwieweit sind wir bereit, über dieses Maß hinauszugehen? So, das sind so ein paar Grundsatzfragen, die sich dabei stellen. Weil natürlich bin ich als Arbeitgeber wahrscheinlich eher daran interessiert, die gesetzliche Regelung erstmal auch in die Umsetzung zu bringen, aber es hat natürlich auch einen Mehrwert, wenn ich zeige, dass ich darüber hinaus Verständnis habe, dass es vielleicht mehr Bedarf oder mehr Möglichkeiten oder was auch immer dann letztlich vereinbart werden könnte, wenn das dementsprechend, wenn es da Möglichkeiten letztlich gibt, diese dann auch festzuhalten. Und Knackpunkte sind dann natürlich immer so dieses: Wie weit bist du bereit zu gehen? Wie weit bist du bereit, über die eigentlich notwendigen oder schon gezogenen Grenzen hinauszugehen? Das ist dann auch ein Stück weit Verhandlungstaktik, Verhandlungsprinzipien. Wie weit wollen, können wir hier auch letztlich an den Punkt kommen, wo wir sagen, es tut uns nicht weh. Im Gegenteil, wir erhoffen uns dadurch immer noch einen großen Vorteil, logisch, weil man eben ein Beispiel, zum Beispiel Vertrauensarbeitszeit. Wenn man sagt, wir wissen, dass es Menschen gibt, die dieses Modell ausnutzen, wissen aber Arbeitgeber ja zu 100%, dass der Großteil das System eher zum Nachteil für sich selbst nutzt und mal Minuten nicht aufschreibt, was wiederum auch dem Arbeitgeber zunutze kommt. Und genau daher kommt ja die Initiative auf europäischer Ebene: Leute, seid mal nicht böse, aber ihr müsst ab sofort jede Arbeitsminute dokumentieren, die über euer Normalmaß hinausgeht. Daher kommt ja dieser Ansatz, weil man sagt, Arbeitsleistung muss entlohnt werden und es kann nicht sein, dass Arbeitsleistung hinten runterfällt. So, jetzt steht da ein rechtlicher Anspruch gegen die gelebte Praxis. Und die Frage ist, tun wir uns einen Gefallen, wenn wir jetzt tatsächlich diesen 1:1 existierenden rechtlichen Anspruch umsetzen wollen? Weil das wiederum ja vollkommen dieser Flexibilisierung von Arbeit eigentlich widerspricht. Andererseits, diejenigen, die unter dieser Flexibilisierung möglicherweise leiden könnten, das wiederum ist der Punkt, wo der Betriebsrat auf die Matte kommt und sagt, das sollten wir vielleicht mal angucken, das sollten wir regeln. Dass wir zwar Möglichkeiten schaffen, die aber vielleicht immer unter diesem Aspekt laufen. Der Arbeitnehmer hat am Ende die Möglichkeit, das darüber zu entscheiden, ob ich das will oder nicht. Gibt so ein schönes Beispiel aus dem Mutterschutzgesetz. Wenn eine werdende Mutter in ihren Mutterschutzurlaub gehen möchte oder Anspruch hat, die letzten 6 Wochen vor der Geburt zu sagen, jetzt ist gut, so, dann kann sie sehr wohl weiterarbeiten. Aber nur, wenn sie das will. Der Arbeitgeber darf sie nie dazu bringen und nicht dazu verpflichten und hat keinerlei Möglichkeiten zu sagen, du musst. Aber die Mutter kann für sich, die werdende Mutter kann für sich entscheiden, vielleicht tue ich das. Meine Schwester hat bis 2 Tage vor der Geburt ihrer Tochter noch gearbeitet, weil sie das wollte. Sie wollte das und nicht, weil sie es musste, sondern sie wollte es. Es war das zweite Kind. Da hat sie irgendwie gedacht, daheim hält es nicht so. So, aber das sind so Möglichkeiten. Und da ist natürlich immer wieder auch die Frage, inwieweit ein Arbeitgeber sich auf solche klaren Regelungen einlässt, dass ihm sozusagen das Heft des Handelns nur noch auf den Tisch gelegt wird, aber reinschreiben tut es jemand anders. So, und das ist die Geschichte. Da sage ich, da ist noch viel Verhandlungspotenzial an vielen Ecken. Und am Ende gilt es halt auch, die Frage zu klären, was tun wir, wenn sowas eskaliert? Was tun wir, wenn sowas mal nicht funktioniert? Auch das sollte man klar regeln in solchen Vereinbarungen, damit man auch da die Eskalationsstufen, die Eskalationsmechanismen klar gezogen hat, an wen kann sich ein Mitarbeiter wenden, wenn er das Gefühl hat, es funktioniert nicht? Und welche Konsequenz hat es, wenn hier auch dementsprechend mal dagegen verstoßen wird. Wir haben nachweislich eine Führungskraft, die zum Beispiel flexible Arbeitszeit nicht zulässt, jetzt bei dem Beispiel bleibend. Und das wäre so eine Option, wo man sagen könnte, auch sowas muss in dem Kontext geregelt werden. Also es ist im Grunde genommen, sind wir wieder an dem Punkt, wir können ganz vieles regeln, wir können aber auch vieles in der Offenheit lassen und sagen, klärt's vor Ort, klärt es miteinander und wenn ihr nicht zu einer Übereinkunft kommt, dann kommt zu uns. Dann ruft uns als Instanz an. Das würde auch viele Möglichkeiten offen lassen, dass man hier wieder Flexibilität auch in das Thema hineinbringt, indem man sagt, am Ende des Tages muss ja eine Lösung vor Ort gefunden werden. Aber das entmachtet auch wieder ein bisschen den Betriebsrat, weswegen viele davon nicht so überzeugt sind.
Ja, du hast es ja vorhin auch schon mehrfach gekoppelt ans Audit Beruf und Familie, beziehungsweise an das, was wir tun, um Organisationen zu begleiten in der systematischen Gestaltung einer betrieblichen Vereinbarkeitspolitik und so. Wie erlebst du das denn so gerade? Sind die Betriebsräte da eher TreiberInnen oder eher BremserInnen, was diesen systematischen Ausbau einer Vereinbarkeitspolitik angeht?
Ist schwierig zu sagen, weil allgemeingültig will ich mich hier gar nicht aus dem Fenster lehnen. Ich kann aus der eigenen
Verständlich,
Erfahrung,
ja.
ja, ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, weder noch, also weder als Treiber, weder als Treiber noch als Bremserinnen erlebe ich Betriebsratsgremien eher dieses Überraschte, dieses schön, dass wir dabei sein dürfen. Weil bei denen, wo ich aktiv bin, sage ich immer, holt den Personalrat, holt die Betriebsräte mit an den Tisch, wenn es jemanden gibt. Es war aber auch das Credo auch schon früher in meiner alten aktiven Zeit, dass je früher ich den Betriebsrat an Bord hole, umso eher kann ich doch dessen Impulse mit übernehmen und dessen Bedürfnisse auch letztlich mit reinnehmen. Und es sind so Klassiker wie Betriebsrat führt dazu, dass also Betriebsratsarbeit, Betriebsratsvereinbarungen und so weiter haben am Ende des Tages immer den Charakter, die verzögernden Prozess. Mitnichten.
Der Eindruck
Mitnichten.
entsteht, ja, oder könnte entstehen, ja.
Ja, aber tatsächlich muss man einfach an dem Punkt festhalten, ich weiß doch, wie lange solche Entscheidungsprozesse beim Betriebsrat laufen und dann kann ich das doch im Vorfeld, wenn ich es denn rechtzeitig auch mit einpreise, in die Zeitplanung mit aufnehmen, ohne danach überrascht zu sein, dass man 6 Wochen braucht, um das durch die ganzen Gremien zu jagen. Das ist auch so ein bisschen Augenwischerei von der Gegenseite. Das muss man ganz klar so sagen, weil man natürlich auch immer so ein bisschen jetzt macht mal hinne, macht mal, wir wollen das. Holt sie früher ab, dann habt ihr auch früher die Transparenz über die zeitlichen Aspekte. Und ich glaube, und auch da wieder, was ich eingangs sagte, es ist eine sehr individuelle Kiste, weil es immer abhängig davon ist, welche Historie hat der Betriebsrat schon vor Ort erlebt? Ist er in einer sehr mächtigen Struktur oder in einer sehr mächtigen Organisation oder aber ist er erst in der Gründungsphase? Gerade bei gegründeten, neu gegründeten Betriebsräten oder auch dort, wo mal Generationswechsel stattgefunden haben, ohne wirkliche Übergabe. Es ist ja, als würde man von böhmischen Dörfern sprechen. Auch bei Betriebsräten könnte man ja eine Nachfolgeplanung mal andenken und sich überlegen, wie man den Staffelstab an jemanden übergibt, der jünger ist. Aber das tun Betriebsräte möglicherweise ein paar schon, aber nicht alle, weil sie tatsächlich immer wieder an diesem Punkt auch sind, dass sie diese Wahl in 4 Jahren, das ist sozusagen der nächste Punkt. Und wenn ich dann innerhalb dieser Zeit in Rente gehe, dann bin ich glücklich. Wenn ich aber da noch Zeit habe, dann habe ich die Wahl wieder vor Augen, aber nicht die Zeit danach. Also so eine Langfristigkeit erlebt man selten in den Gremien. Aber auch das will ich nicht ausschließen. Gegenteil, da gibt es auch sehr progressive und gut aufgestellte Gremien, die sich da sehr wohl damit auseinandersetzen, um da auch dementsprechend selber von dem Potenzial und auch von den Erfahrungswerten, die sie einfach innehaben, auch profitieren zu können. Und langfristig gesehen, glaube ich, wird auch ein Betriebsrat nicht drumherum kommen, sich noch aktiver mit den Vereinbarkeitsthemen auseinandersetzen zu müssen, weil gerade beim Thema Homeoffice zeigt es sich ja, oder auch mobiles Arbeiten hier in dem Kontext, wie es ja letztlich jetzt in jüngster Zeit gerade zu einer erzwingbaren Thematik geworden ist, während es lange Zeit davor eher so was Unklares, Ungeklärtes war, eher so was, was sich auf der einen Seite jetzt entwickelt hat und klar jetzt aber auch durch den Gesetzgeber positioniert wurde. Und spätestens jetzt muss ich auch als Betriebsrat mir überlegen, wie gehe ich damit um? So.
Absolut.
Und das sind so die Momente, wo ich sage, jetzt wird mir auch wieder die Agenda vor Augen geführt, weil der Paragraph 87, das ist so der wesentlichste Paragraph neben den freiwilligen Betriebsvereinbarungen, die ich hier zum Beispiel, die kann ich nicht erzwingen. Also wenn ein Arbeitgeber sagt, ich möchte nichts an Budget aufbringen für einen Betriebskindergarten oder Plätze letztlich für Kinder in der Kita organisieren, dass wir dort Kinder von unseren Mitarbeitenden unterbringen können, dann ist es erstmal eine Grundsatzentscheidung, die der Arbeitgeber treffen kann. Wenn er aber sagt, ich mache das, dann ist der Betriebsrat wieder in der Entscheidungsfindung dabei, wenn es um die Auswahl geht. So, aber nicht, es ist nicht erzwingbar, dass er es tut, aber wenn er es tut, dann muss er wiederum mit dem Betriebsrat zusammenarbeiten, weil einfach dann willkürlich die Auswahl treffen würde rein theoretisch nicht gehen. Aber auch da wird die Realität gerne manchmal eingeholt, weil mancher Betriebsrat weiß es nicht, also passiert nichts. Das sind so weite Felder, die sich dabei aufmachen, weil das Unwissende schafft am Ende des Tages natürlich auch ganz viel Realität in den Betrieben.
Klar. Ja. Aber wir lernen, Mitbestimmung bedeutet ja auch miteinander zu arbeiten, ja, wenn es ins Positive zu denken, gerade was Vereinbarkeitsthemen angeht, eben auch, ja. Das ist also das, was du dargestellt hast. Da kann man ja wirklich gemeinsam vieles pushen, in die richtigen Bahnen lenken und dann eben auch für eine Akzeptanz im gesamten Betrieb sorgen. Ja, und das ist ja das, womit wir auch oft kämpfen bei den Themen, beziehungsweise was uns eben Arbeitgeber spiegeln, ja, die Akzeptanz von den Angeboten in den Betrieben, von den Lösungen, die es gibt und so. Und da hat dann die Betriebsvereinbarung oder eben dieses Gremium der Betriebsräte sicherlich ein gutes, ein Hebel auch, ne? Oder stellt diesen dar.
Also sie hätten ja viele schöne Möglichkeiten, auf einer Betriebsversammlung dementsprechend Werbung für die Themen zu machen. Sie haben die Möglichkeit, das über Informationen an die Belegschaft weiterzutreiben und sich ja selber auch dabei zu positionieren. Und eben deswegen halte ich es ja auch für so elementar und ist ja auch immer Ziel der Geschichte, dass alle Entscheidungsgremien letztlich ja auch mit an Bord sind. Dass man sagt, beispielsweise im Strategieworkshop ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, auch den Betriebsrat und den Personalratsvorsitzenden dabei zu haben, weil wir da tatsächlich dann auch mal so ein bisschen ja auch selber als AuditorInnen das Gespür dafür kriegen, wie tickt denn unsere Organisation genau in diesen Themen?
Absolut,
Also wird
ja.
da drüber gegangen oder sind es Lippenbekenntnisse, dass man hier eine gute Zusammenarbeit erlebt?
Ja.
Oder ist es tatsächlich so, dass Personal- oder Betriebsratsvorsitzende mit dem Geschäftsführenden dementsprechend hier auch in die Diskussion gehen und die sprechen
Ja,
miteinander?
was
Ist
ist
ja
das für
für
eine
mich,
Kultur, ne? Ja.
genau. Für mich als Außenstehender ist das auch ein, wie so ein Stimmungsbarometer oder
Ja.
Fieberthermometer, das mir dann auch einen Wert letztlich vermittelt, ein Gefühl dafür, wie weit ist es denn hier auch Durchdringung von Kultur, von Miteinander, von Kommunikation, weil da muss es doch eigentlich stattfinden, wenn es dann auch an die Belegschaft gehen soll. Und man hat mit dem Betriebsrat, mit dem Personalrat natürlich immer auch mit der Frage, was habe ich vor Ort für Persönlichkeiten? Aber ich habe da erstmal grundsätzlich eine Institution, die ich als Multiplikatoren für die Themen wunderbar verwenden kann, ohne sie zu instrumentalisieren, sondern sie können sich ja auch proaktiv mit einbringen, weil sie ja eigentlich auch durch das Gesetz schlichtweg in den Themen komplett drin sein sollen. Das Gesetz sagt hier ganz klar, das ist euer Themenfeld, in dem sich da auch das Audit bewegt. Und die Frage ist, inwieweit man es einfordert oder inwieweit man es aktiv, proaktiv auch letztlich mitnimmt. Und das sagen viele, also auch gerade in der Fachliteratur sagen viele Experten aus dem Arbeitsrecht, da sind viele Betriebsratsgremien noch sehr verhalten, sehr zurückhaltend in der Thematik. Also das nur noch mal abschließend zu der Frage auch von vorhin. Da ist wirklich noch Luft nach oben,
Ja.
auch von Seiten der Mitbestimmung.
Luft nach oben ist immer auch, hat auch was Positives, ne?
Definitiv, definitiv.
Es ist nicht genau, ne? Also es liegt am Ende. Und das, ja, das wollen wir auch so positiv nehmen und ja, damit auch unseren Podcast jetzt beenden. Ich habe so viel gelernt, lieber Philipp. Ja, Wahnsinn. Was man da mitnehmen kann, deine Erfahrungswerte, deine Einblicke. Ich hoffe, das empfinden auch die anderen Zuhörenden so. Ich möchte mich vielmals bedanken bei unserem Auditor, meinem Gesprächspartner Philipp Baro heute. Herzlichen Dank dafür und ich hoffe wieder mal auf ein nächstes Mal. Ne? Genau.
Ich sage auch ganz, ganz lieben Dank mal wieder für diesen Raum, den ich bekommen habe, um einfach meine ganzen Ideen und Möglichkeiten letztlich in die Welt sprechen zu können, weil das finde ich einfach ist ein wunderbares Medium. Man merkt, ich rede gerne, ich rede viel. Und deswegen, wenn du auch wieder der Meinung bist, die Welt braucht wieder ein bisschen mehr, freue ich mich auf den nächsten Podcast mit dir. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, Sissi, dafür, dass
Sehr
ich heute hier
gerne.
sein durfte.
Danke
Vielen,
an
vielen
dich.
Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Podcast der Beruf und Familie Service GmbH.